DW Menschen und Märkte.
Welche Probleme bringt Monsanto für Bayer mit? Was steht auf der Agenda des G7-Gipfels? Was sagen Finanzexperten über die Türkei? Und woher kommt die Boykottwelle in Marokko? Das sind die Themen unseres heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Der Agrarchemiekonzern Bayer ist nun offiziell alleiniger Eigentümer des US-Saatgutkonzerns Monsanto. Mit der Übernahme hat Bayer auch das schlechte Image von Monsanto geerbt, das vor allem in seinem Unkrautbekämpfungsmittel Glyphosat begründet ist. Deswegen soll auch der Name Monsanto ganz verschwinden. Doch dadurch sind die Probleme nicht gelöst. Monsantos Probleme sind nun Bayers Probleme. Einzelheiten von Jan Bösche.
Yolanda Mendoza will es mit Monsanto aufnehmen. Sie ist eine von tausenden Klägern, die gegen Monsanto vor Gericht gezogen sind. Mendoza ist an Krebs erkrankt, sie sagte CBS, ausgelöst von Roundup, dem Unkrautvernichter von Monsanto. Sie habe ihn regelmäßig im Garten eingesetzt.
I have nerve damage.
Ich habe Nervenschäden, kann meine Fingerspitzen, meinen Kiefer nicht spüren. Roundup ist ein Verkaufsschlager. Der Unkrautvernichter mit dem Wirkstoff Glyphosat wird von Kleingärtnern und Landwirten eingesetzt. Die Kritiker berufen sich auf eine Studie der Internationalen Krebsforschungsagentur. Sie hatte 2015 erklärt, Glyphosat könnte Krebs auslösen. Monsanto hat das zurückgewiesen. Donna Farmer von Monsanto sagte CBS vor 2 Jahren,
Glyphosate, the data is clear, doesn't cause cancer.
Glyphosat verursache keinen Krebs, die Daten seien klar. Kritiker werfen Monsanto vor, Daten verändert zu haben. Im vergangenen Jahr tauchten E-Mails auf. Monsanto-Mitarbeiter diskutierten darin, Studien zu schreiben, die dann von renommierten Forschern veröffentlicht werden könnten. Der Konzern wies den Vorwurf zurück. Pearl Robertson ist eine Anwältin, die Monsanto-Kläger vertritt. Unser größtes Problem mit Monsanto, sie kontrollieren die Forschung. Sie schreiben Artikel für Umweltbehörden, kontrollieren Laborstudien, mit denen Glyphosat registriert wird. In der Landwirtschaft hat Glyphosat bereits einen Nachfolger. Es haben sich Superunkräuter gebildet, die gegen Glyphosat immun sind. Darum hat Monsanto den alten Unkrautvernichter Dicama weiterentwickelt. Es gibt jetzt Saatgut, das mit Dicama eingesetzt werden kann. Aber auch Dicama bereitet Probleme. Weil sich das Mittel leicht verflüchtet, vernichtete es die Saat auf Nachbarfeldern. Darum gab es Streit unter Landwirten und Verbote in einigen Bundesstaaten. Monsanto reagierte mit Klagen. Weltweit in der Kritik ist Monsanto auch für sein genmanipuliertes Saatgut. Hier in den USA ist es weit verbreitet, bei Mais und Soja, aber auch Baumwolle oder Zuckerrüben. Monsanto macht strenge Vorschriften, wie Landwirte dieses Saatgut einsetzen können. Der Landwirt Vernon Hugh Bowman verstieß dagegen und fand sich 2013 vor dem obersten Gerichtshof wieder. Ich habe das nicht als Schlupfloch gesehen. Ich konnte zum Landhandel gehen und die Saat kaufen. Ich dachte, wenn sie die Saat da abliefern, dann verzichten sie auf ihr Patent. Bowman verlor. Die obersten Richter bestätigten Monsantos Rechte und das Geschäftsmodell. Angesichts des schlechten Image ist es kein Wunder, dass Bayer nach der Übernahme auf den Namen Monsanto verzichten will. Bayer-Chef Werner Baumann kündigte an, er wolle den Kritikern zuhören und mit ihnen zusammenarbeiten. Andrew Kimbrell vom Center for Food Safety drohte bereits, Umweltschützer und Aktivisten weltweit wüssten, dass Bayer nun das neue Monsanto ist.
Totgesagte leben länger. Das gilt auch für das Format des G7-Gipfels. Hier diskutieren die Staats- und Regierungschefs der 7 führenden Industrienationen in einer informellen und daher lockeren Atmosphäre über die dringenden Probleme auf der Welt und suchen gemeinsam nach einer Lösung. Doch nun sitzt ab morgen in Kanada ein großes Problem dieser Welt mit am Tisch. Georg Schwarte berichtet.
G7, das ist eigentlich eine Art Familientreffen unter Freunden, eigentlich, aber dieses Jahr dürfte es lauter werden. Unter den Freunden, auch wenn Peter Byrne, der Mann, der für Kanada als sogenannter Gipfelsherpa das G7-Treffen vorbereitet hat, das macht, was ein gelernter Diplomat ebenso macht, wenn es kracht, unter Freunden lächeln und sagen, es wird alles gut werden.
Ein G7-Gipfel ist immer etwas ganz Besonderes, weil da treffen sich 9 Leute um einen runden Tisch. Und es ist eigentlich sehr informell. Man weiß sicher von Sicherheitsmaßnahmen und Themen und so weiter. Aber grundsätzlich ist dieses eine sehr einfache Tagung von Regierungs- und Staatschefs.
Einfach aber wird dieses Mal gar nichts. Nicht einmal ein gemeinsames Abschlusskommuniqué scheint sicher, nicht einmal das. Denn da ist Donald Trump in der einen Ecke und da sind 6 andere Staats- und Regierungschefs plus die beiden EU-Vertreter in der anderen. Handel, Iran-Abkommen, Strafzölle, Klimafragen. Eigentlich sollen sie hier in Kanada die Krisen der Welt lösen. Jetzt ist G7 selbst die Krise. Auch wenn Peter Böhm, der mal 4 Jahre Kanadas Botschafter in Berlin war, sagt, G7 wird überleben, G6+1 werde es nicht geben.
Man hat viel über G7 schon in den letzten Jahrzehnten gesprochen. Einmal wäre es aus, einmal sollte G20 wichtiger werden. G7 steht noch immer. Auch wenn es manchmal zu etlichen Zwistigkeiten kommt.
Zwistigkeiten, also, das ist freundlich formuliert. Schon im Vorjahr im italienischen Taormina wäre das Abschlussdokument beinahe gescheitert. Der Grund damals, Trumps Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Am Ende haben sie in dem Papier, das eigentlich den Konsens beschreiben soll, die Uneinigkeit festgehalten. Ein Jahr später ist die Liste der Uneinigkeiten gewachsen. Das Atomabkommen mit dem Iran, aufgekündigt durch Donald Trump. Welthandel. Trump hat eine Woche vor diesem Gipfel Strafzölle verkündet, hinter den Kulissen, beim gemeinsamen Mittagessen, den Arbeitssitzungen dürften die Fetzen fliegen.
The exchanges were always frank and positive.
Der Austausch auf G7-Gipfeln sei immer schon sehr offen und positiv gewesen, sagte damals in Italien Kanadas Justin Trudeau. Jetzt ist er Gastgeber, heißt obendrein einen neuen italienischen Regierungschef willkommen, den auch niemand einzuschätzen weiß und hofft insgeheim, dass G7 nicht ausgerechnet unter kanadischem Vorsitz auseinanderfliegt. Dass der große amerikanische Nachbar in Person Donald Trumps gerade dem engsten Verbündeten Kanada milliardenschwere Strafzölle als Gastgeschenk zum G7-Gipfel bescherte. Es ist der bis dato unfreundlichste Akt der G7-Geschichte. Was also macht ein Gastgeber? Er redet weiter tapfer von den gemeinsamen Werten der G7-Staaten.
The alignment of values that we have around the G7 table is extraordinarily valuable.
Werte? Freier Handel, Klimaschutz, iranisches Atomabkommen, Multilateralismus statt Alleingänge. Diese Werte scheinen keine gemeinsamen mehr. Der kanadische Gipfelsherpa Böhm beschwichtigt trotzdem. G7 lebe, solange miteinander geredet werde, notfalls jenseits der Zimmerlautstärke. Offene Diskussion, heißt das dann offiziell.
Da gibt es immer eine sehr offene Diskussion und wir erwarten auch einen neuen italienischen Premier dieses Mal. Aber die Regierungschefs, die kommen gerne zusammen. So eine Veranstaltung kostet ja viel Geld und ist viel Sicherheit dabei. Aber da können sie wenigstens ein offenes Gespräch haben.
Am 24. Juni finden in der Türkei die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Die mehr als 3 Millionen türkischen Staatsbürger im Ausland dürfen schon ab heute ihre Stimme abgeben, davon 1,4 Millionen in Deutschland. Wird Präsident Erdogan an der Macht bleiben? Viele Finanzexperten hierzulande beobachten mit Sorge, was momentan in der Türkei passiert. Die Wirtschaft wächst zwar, aber es ist ein Wachstum auf Pump. Investoren ziehen Gelder ab, Ratingagenturen stufen das Land immer weiter herab. Die Inflation in der Türkei steigt. Am Devisenmarkt geht es teilweise turbulent zu. Was sagen Finanzexperten über das Land am Bosporus? Ulla Herrmann berichtet.
In der Türkei wächst der Unmut von Sparern und Verbrauchern. Die Preise ziehen dramatisch an. Allein im Mai war die Inflationsrate auf über 12% gestiegen. Die Bevölkerung muss mehr für Essen, für Benzin drauflegen. Wirkt das Sprengstoff für den türkischen Staatschef Erdogan? Antje Prefke, Devisenexpertin bei der Commerzbank.
Ja, natürlich sind sehr stark steigende Preise immer ein Risiko für die Regierung oder den Staatschef. Die Bevölkerung bekommt das im Alltag wirklich sehr stark zu spüren. Und das wäre sicherlich nicht gut für den Wahlausgang für Erdogan.
Janis Hübner, Volkswirt bei der Deka Bank, sieht es ähnlich.
Das, was wir jetzt so seit Februar in der Währung und auch bei der Inflation gesehen haben, war für Erdogans Beliebtheit mit Sicherheit nicht gut.
Das türkische Geld verliert immer mehr an Wert. Eine Belastung auch für türkische Unternehmer, sagt Antje Prefke.
Die Türkei muss sehr viel importieren. Die Preise steigen auch für die Unternehmer, die Produzentenpreise. Gleichzeitig sind auch sehr viele Unternehmen in Euro oder US-Dollar verschuldet. Das heißt, sie müssen mehr für den Schuldendienst wieder leisten. Und das ist eine dramatische Situation für die Unternehmen.
Investoren und Anleger ergriffen die Flucht. Der türkische Aktienmarkt steht unter Druck. Die Renditen für türkische Staatsanleihen haben angezogen. Ein Risikoaufschlag. Für Carsten Pszeski, Chefvolkswirt bei der ING DiBa, ist klar:
Die Türkei ist aktuell in einer wirtschaftlichen Krise. Wir haben wirklich Jahre gesehen von starkem Wachstum, allerdings auf Pump finanziert, und man zahlt jetzt aktuell den Preis dafür.
Schon sind US-Ratingagenturen alarmiert. Sie haben die Kreditwürdigkeit der Türkei überraschend herabgestuft. Denn mit dem Verfall der Landeswährung fällt es der Türkei und den türkischen Unternehmen immer schwerer, die Schulden zurückzuzahlen. Weltweit haben Banken der Türkei Milliarden geliehen. Vor allem bei spanischen Geldhäusern steht die Türkei mit über 70 Milliarden Euro in der Kreide. Auch bei französischen und deutschen Instituten stehen Milliarden auf dem Spiel. Der nächste Brandherd in Europa kündigt sich an.
Das ist natürlich mal wieder ein Zeichen, dass die Finanzmärkte die Länder weiter verfluchten sind, als man das immer gedacht hat.
Eigentlich müsste die türkische Notenbank die Zinsen weiter anheben, um den Verfall der Landeswährung einzudämmen. Auch um das Vertrauen ausländischer Investoren zurückzugewinnen. Doch Staatschef Erdogan war gegen höhere Zinsen. Er sieht hinter den Verlusten der türkischen Lira und der Inflation eine westliche Verschwörung. Für Chefvolkswirt Carsten Pszeski ist das wirtschaftlicher Unsinn.
Die Inflation ist deutlich gestiegen aufgrund von höherer Ölpreise. Und daran haben halt die westlichen Nationen überhaupt nichts dran getan. Der Verfall der Lira hat halt damit zu tun, dass internationale Investoren im Grunde kein Vertrauen mehr haben in die Türkei und ihr Geld zurückgezogen haben.
Gegen Mittag dann die große Überraschung. Kurz vor den Wahlen hebt die türkische Notenbank den Leitzins tatsächlich um ordentliche 1,25% an. Yannis Hübner, Volkswirt bei der DK Bank, sieht in dem Schritt auch Wahlkampftaktik, um die Unabhängigkeit des türkischen Instituts zu demonstrieren.
Der Wahltermin hat vermutlich eine Rolle gespielt. Die schwache Währung hat doch den Eindruck erweckt, dass in der Türkei einfach nicht alles ganz rund läuft.
Der Absturz der türkischen Währung hat also in Ankara aufgeschreckt. Doch Volkswirte warnen, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen, müsste mehr getan werden. Für sie bleibt die Türkei eine tickende Zeitbombe.
Steigende Preise bereiten auch den Menschen in Marokko Sorgen. Ein Aufruf zum Boykott von Produkten der Marke Danone oder Sidi Ali, der Ende April in den sozialen Netzwerken losging, findet inzwischen großen Anklang. Marokkos Regierung zerbricht sich den Kopf, wie der Boykott zu stoppen wäre. Danone gab eine Gewinnwarnung heraus und Wissenschaftler rätseln, woher diese Boykottwelle kommt. Es verdichtet sich der Eindruck, dass sich der Protest gegen die Politik und große Konzerne richtet. Aus Rabat, Jens Borchers.
Sie schreien, weil sie um ihre Jobs fürchten. Hier protestieren Mitarbeiter von Danone Marokko. Die Milchprodukte ihres Konzerns sind vom Boykottaufruf via Internet sehr hart getroffen. Hunderte ihrer Kollegen verloren ihren Arbeitsplatz. Wir gehören doch auch zur Bevölkerung. Die Regierung ist verantwortlich, nicht die Mitarbeiter von Danone. Wir haben keine Schuld an den hohen Preisen. Dass die Lebenshaltungskosten in Marokko stark gestiegen sind, das belegen offizielle Statistiken. Viele Unzufriedene folgten deshalb dem Boykottaufruf gegen zu hohe Lebenshaltungskosten. Jetzt hat Danone Marokko allerdings Entlassungen angekündigt, weil der Umsatz seit Beginn des Boykotts um etwa 50% eingebrochen sei. Didier Lamblin, der Generaldirektor der Firma in Marokko, sagte sogar im Staatsrundfunk: Wenn das so weitergeht, könnte es sein, dass wir weitere Entscheidungen treffen müssen, was Jobs und geplante Investitionen anbetrifft. Und wenn eine Firma wie Danone in Marokko derart betroffen wird, dann stellen andere internationale Unternehmen auch Fragen. Aber keiner weiß, wie der Boykott gestoppt werden könnte. Der Finanzminister musste sich öffentlich entschuldigen, nachdem er die Boykottunterstützer im Parlament Idioten genannt hatte. Ein anderer Minister reihte sich in den Protest der besorgten Danone-Mitarbeiter ein und erntete für diese Parteinahme herbe Kritik. Die Regierung wirkt hilflos. Niemand kennt die Initiatoren des Boykotts, der sich vor allem gegen drei Firmen richtet, die in ihren Märkten eine extrem starke Stellung haben und als politisch sehr gut vernetzt gelten. Betroffen ist Danone Marokko, Tochtergesellschaft eines riesigen französischen Konzerns. Betroffen ist die Mineralwassermarke Sidi Ali. Sie gehört Miriam Bensalah, bis vor kurzem Vorsitzende des marokkanischen Unternehmerverbandes. Und betroffen ist der Tankstellenverbund Afrikia. Dessen Aktienmehrheit besitzt ein Milliardär, der gleichzeitig Landwirtschaftsminister Marokkos ist. Milchprodukte, Wasser, Benzin. Ein ausländischer Konzern und zwei schwerreiche marokkanische Familien. Mehdi Lakhlou, Wirtschaftsprofessor in Rabat, interpretiert den Boykott so.
C'est une révolution numérique.
Das ist eine digitale Revolution, sagt der Wirtschaftsexperte. Eine sehr wirksame Protestwelle via Internet. Lakhlou glaubt, sie zielt auf die engen Verbindungen und Interessenkonflikte in Politik und Wirtschaft im Königreich. Man hat genug davon, die Reichen weiter zu bereichern. Man will sagen, dass es an der Zeit ist, diese schändlichen Verbindungen zwischen Politik und Finanzwelt zu kappen. Politische Amtsträger, die gleichzeitig intensiv Geschäfte betreiben, müssten viel stärker als bisher unter die Lupe genommen werden, meint Mehdi Lakhlou. Das sei die Botschaft dieser virtuellen Protestbewegung. Weder die Regierung noch der Königspalast Marokkos haben bisher eine überzeugende Antwort auf diese Botschaft gefunden. Der Boykott geht deshalb erstmal weiter.
Über einen virtuellen Protest in Marokko und seine Auswirkungen berichtete Jens Borchers. Das war's von uns. Christoph Grove in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.